Ja, und damit Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge von 5 Zutaten zum erfolgreichen Startup, dem Podcast von ASAP BW und Spätzle Valley. ASAP BW, by the way, das ist ein digitales Startup-Programm und ein Wettbewerb vom Gründermotor für Studierende und Alumni aus Baden-Württemberg, die ihre Idee zu einem validierten Geschäftsmodell weiterentwickeln möchten.
Und in 5 Challenges, Basti, könnt ihr genau das lernen. Und heute sind wir bei Challenge 2 angelangt. Ihr merkt, ich habe ein Problem beim Aussprechen von englischen Wörtern. bei der sich alles rund um den sogenannten Product-Market-Fit dreht. Dabei geht es um die Frage, welche Features euer Produkt oder eure Dienstleistung für eure ersten Kunden und Kundinnen im Markt, welche für die essentiell sind, und schaut, wie genau ihr das umsetzen könnt. Also es geht heute vor allem ums Prototyping.
Und auch heute sprechen wir dafür wieder mit zwei ganz wunderbaren GästInnen, GründerInnen über dieses Thema. Um mal abzuklopfen, wie ist das denn, wie funktioniert das in der Praxis? Und zum einen haben wir da Katrin von Hydrop und wir haben Johannes von Duschbrocken. Servus, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid.
Hallihallo, wir freuen uns wieder da zu sein.
Genau, so sieht man sich wieder. Ja, Prototyping, dann springen wir doch mal da direkt wieder zu eurer Gründungsgeschichte. Johannes, vielleicht magst du mal starten. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie kam es zu der Idee, wie validiert man die Idee, aber irgendwann braucht man dann auch einfach das erste Produkt, die erste Unit. Wie war das beim Duschbrocken? Wie lief das ab?
Ich weiß es noch ganz genau, weil es war eine ganz intensive Phase am Anfang, bis man dann mal das erste Produkt, den ersten Prototypen hat. Und ich weiß vor allem noch, wie ich davor noch nicht nachvollziehen konnte, wie es Unternehmen schaffen oder Startups schaffen, auf einmal von 0 zu 1 zu kommen, irgendwas zu haben. Weißt du, wie baust du so eine Firma, wie baust du so ein Produkt? Das ist für mich auch heute manchmal in vielen Bereichen noch schleierhaft. Aber es ist wirklich mit einem Schritt nach dem anderen. Klein anfangen, weitermachen, ausprobieren, testen, machen und tun. Und nach überraschend kurzer Zeit landet man schon bei einem Punkt, wo man davor nicht dachte, dass man landen würde. Also das ist wirklich, wenn man am Anfang so gar nicht weiß, wo man anfangen soll, irgendwo anfangen und dann landet man schon irgendwo. Das finde ich mega beeindruckend und ist auch, finde ich, mit die spannendste Zeit in der Gründung. Und wie haben wir das gemacht? Wir hatten überhaupt keine Ahnung von festem Shampoo und Duschgel und was ist der Unterschied zwischen dem, was wir machen wollen, und einer Seife. Wie wichtig ist der pH-Wert? Das sind alles Sachen, die mussten wir lernen, weil wir beide einen wirtschaftlichen Hintergrund haben, Christoph und ich, mein Mitgründer. Und da ist auch dann schon mein erster Tipp, wenn es darum geht, ein Produkt zu entwickeln, sprecht mit so vielen Leuten, wie es nur geht, über eure Idee, die sich auch in dem Bereich auskennen.
Also keine Angst haben, dass die Idee geklaut wird.
Nee, genau. Es gibt sicherlich Gründe oder Umstände, wo das vielleicht notwendig ist, es ein bisschen geheim zu halten. Ich denke, gerade an Themen, die patentiert werden können, da ist es vielleicht nicht so sinnvoll, direkt nach außen zu gehen, weil sobald du es veröffentlichst, verlierst du dein Patentrecht. Aber ich glaube, in der Regel sind die Leute zu geheimnisvoll mit ihrer Idee als zu offen. Deswegen sprechen wir so vielen Leuten wie möglich drüber. Man weiß nie, wer einem wie helfen kann. Und da sind zwei Sachen, glaube ich, total wichtig zu verstehen. Zumindest für uns war das so. Nummer eins, alle Leute sind mit ihren Themen beschäftigt. Also da kommt keiner auf die Idee, dann sich noch das Riesenthema einer Gründung oder eine Idee umsetzen ans Bein zu binden. Dafür hat ja kaum jemand Zeit und Lust. Also die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, relativ oder ist super gering. Und das zweite ist, Leute, die in dem Bereich arbeiten, Menschen sind oft total motiviert und finden das, was sie machen, geil und möchten das weitergeben und möchten helfen. Also Menschen sind einfach in der Regel nett und das ist zumindest die Erfahrung, die wir machen durften. Wir haben einfach bei Kosmetikgroßhändlern, bei Seifenmanufakturen, bei Chemikerinnen, bei Lebensmitteltechnologen aus dem Freundeskreis angerufen, gefragt, hey, guck mal, das und das haben wir vor. Was sind deine Gedanken dazu? Oder wir haben jetzt hier das und das, aber irgendwie, zum Beispiel, wir haben jetzt noch das Problem, dass wir nicht wissen, wie hoch die Konzentration der Farbe sein soll. Und sagt, ja, super, das weiß der einfach auswendig, dann so ein Seifenmanufakturtyp. gibt der total gerne raus. Und wir haben da in den ersten Wochen und Monaten von ganz vielen Leuten ganz, ganz viel gelernt. Also das ist auf jeden Fall mein erster Tipp heute.
Ey, absoluter Lifehack, wenn man mit Leuten sprechen möchte und einem so ein bisschen vielleicht auch ein Opener fehlt. Macht einfach so, als hättet ihr einen Podcast. Also das merke ich immer wieder. Ja, Leute werden total gerne als Experte oder Expertin eingeladen. Und ja, man kann ja die Aufnahme dann auch einfach nur für sich selbst, für seine eigene Wissenssammlung nutzen.
Ich fühle mich benutzt.
So, jetzt ist es raus.
Du hast voll das Spannende angesprochen, Johannes, nämlich Prototyp, dass ein Prototyp ganz schön viel eigentlich leisten kann. Also dass es vielleicht gar nicht nur darum geht, nochmal mehr Kundenfeedback zu sammeln, aber dass es auch hilft, Lücken in der eigenen Idee zu identifizieren, wo man vielleicht merkt, hey, da müssen wir uns ja Gedanken machen, wie funktioniert funktioniert das, aber dass man vielleicht auch als Team so eine gemeinsame Vision abgleicht. Ich glaube, bevor man irgendwas mal physisch macht oder greifbar macht, hat jeder im Team ein bisschen eine andere Vision auch. Wie sieht denn dieses Produkt, über das wir sprechen, aus? Wie sah denn dieser erste Duschbrocken aus? Also war das dann irgendwie, keine Ahnung, in der Backofen-Auflaufform oder war es schon mit einer Manufaktur oder also wie diese erste Unit?
Ja, wir waren total kostengünstig unterwegs. Wir wollten das mit so wenig Geld upfront wie möglich umsetzen. Und deshalb wurde die Waschküche von meinen Eltern umgerüstet zum Duschbrockenlabor. Wir haben dann so eine kleine, wir haben die größte Schüssel meiner Mutter, haben wir da runtergenommen, Löffel, alles, was man braucht zum Abmessen, kleine Wagen, haben so eine kleine Abzugsanlage gebaut und da haben wir dann einfach mal getestet. Wir haben uns, wo es ging, Tester zuschicken lassen, die wir kostenlos bekommen haben oder Kleinstmengen, um das auszuprobieren. Und wir wussten relativ schnell, dass wir ein Verfahren wählen möchten, wo wir den Duschbrocken pressen, weil dadurch haben wir eine super hohe Konsistenz und auch eine hohe Konzentratur, also ein Konzentrat, das super ergiebig ist. Mhm. Und dann sind wir in den Baumarkt gegangen und haben uns nach zwei Formen umgeschaut, die am besten ineinander passen. Und dann haben wir das in so einen Pressstock eingespannt und so einfach runde Disketten als erstes gepresst. Also da war die Form dann noch gar nicht so wichtig. Ich glaube, manchmal ist am Anfang wichtig, so viel wie möglich auszublenden und sich erstmal auf eine Sache zu konzentrieren. Mhm. Und das war bei uns, bevor wir dann mit der Form und mit der Farbe angefangen haben, war es erstmal die ursprüngliche Rezeptur. Da war jeder Duschbrocken, hatte da keine Farbe und keinen Duft. Einfach, weil wir mal sehen wollten, was kann das Produkt eigentlich wirklich? Und dann im nächsten Schritt haben wir uns auf die Farbe konzentriert, danach auf das Parfüm, dann auf die Form. Und so konnten wir dann Stück für Stück konnten wir das dann versuchen zu optimieren und besser zu machen.
Das ist ja bei euch, würde ich jetzt mal sagen, nicht ganz so schwer, wie man den Duschbrocken benutzt.
Absolut low-tech.
Katrin, wie ist es bei euch? Musstet ihr da quasi Leute beobachten oder wie habt ihr euren Prototypen, habt ihr den vorgeführt oder wie ging das bei euch los oder wie hat es angefangen?
Das ist auch tatsächlich noch was, wo wir gerade auch dran sind. Aber der allererste, den wir hatten, das war tatsächlich was man auch in die Dusche einbauen konnte. Das haben wir noch im Rahmen von unserem allerersten Startup-Programm tatsächlich. Das
war quasi der perfekte Match mit Duschbrocken.
Genau. Ja, genau. Das haben wir da tatsächlich noch in die Dusche eingebaut. Das war halt dann noch so mit Verkabelung und alles war halt so direkt dran. Also wirklich sehr low-tech.
Aber trotzdem aufwendig, hört sich's an.
Ja, schon, aber wir haben halt dann daraus auch gleich gemerkt, so okay, das ist halt irgendwie überhaupt keine Option, dass man was in die Leitung einbauen muss, weil es halt super aufwendig ist und man das halt einfach nicht an jeder Stelle machen kann. Und dann haben wir halt gesagt, als nächstes, okay, wir müssen das mit anders machen und dafür haben wir uns dann entschieden, den Zähleraufsatz zu machen. Und da war tatsächlich so der erste Prototyp, den wir da hatten. Das ist natürlich auch immer ein bisschen davon abhängig, was für einen Zähler man hat. Das heißt, die Zähler, die im Keller sind, die sind halt meistens so, dass man einfach was draufstecken kann und da kann auch jetzt nichts groß passieren. Bei mir zum Beispiel in der Wohnung ist es jetzt so, ich habe also Wohnungswasserzähler, die in der Wand sind. Das heißt, man muss es wirklich draufstecken und es muss dann auch halten. So. Und jetzt starten wir auch gerade ein Pilotprojekt, was dann in 27 Haushalten durchgeführt wird. Und da ist es eben auch so, dass wir genau das beobachten wollen. Also wir werden auf jeden Fall eine Bedienungsanleitung mitgeben. Und wir nehmen aber auch, also wir haben dann auch PilotkundInnen, die dann auch sagen werden, also die nehmen uns mit sozusagen, die schalten uns dann virtuell oder tatsächlich dazu und zeigen uns, wie sie versuchen, das Gerät anzubringen, damit wir auch sehen, okay, schaut man überhaupt in die Installationsanleitung? Also oder kann man es auch so machen? Werden manche Leute es einfach probieren? Und wenn es nicht klappt, dann die Installationsanleitung, versteht man das? Was ist sozusagen, also wir versuchen es halt so möglichst zu machen, dass es möglichst einfach zu installieren ist. Aber was wir jetzt einfach finden und was andere einfach finden, das muss man einfach dann schauen.
Genau, das heißt, ihr müsst da wirklich auch mit beobachten. Ne? Also genau. Ihr könnt nicht einfach sagen, hier, nehmt das Ding, stöpst es an, sondern ihr müsst eigentlich fast mit dabei sein.
Genau, und das ist auch das, was wir unbedingt machen wollen, damit wir eben sehen, ist es halt wirklich so leicht, wie wir uns das vorgestellt haben oder welche Probleme haben wir vielleicht überhaupt nicht bedacht.
Ich finde, Johannes, was du erzählt hast, total spannend, dass ein Prototyp quasi nicht alle Aspekte des späteren Produktes schon direkt umsetzen muss, sondern dass eigentlich ein Prototyp nur die nächste wichtige Frage, die man sich irgendwie stellt, beantworten muss. Wie habt ihr da diese Reihenfolge für euch festgelegt? Also was waren High-Priority-Fragen und was war Low-Priority? Und vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zum Prozess erzählen.
Genau, erstmal war es die Validierung. Ist es überhaupt möglich, etwas, was reinigt und was pflegt und ein gutes Gefühl gibt, in der Art und Weise herzustellen. Das mussten wir ja auch erstmal rausfinden. Und uns hat es total gut getan, auch von der Motivation heraus. Festes Shampoo und Duschgel, was bedeutet das? Was ist da überhaupt der Markt dafür? Unserem Umfeld das dann auch mal klar zu machen, indem wir dann so ein Duschbrocken in so einer Diskettenform denen gegeben haben zum Ausprobieren und dann die Reaktion bekommen haben, Mensch, das schäumt ja wirklich, das funktioniert ja ehrlich, war dann total motivierend für uns da weiterzumachen und Spaß zu haben und sich auszuprobieren. Das heißt, ich würde immer mit dem größten Thema anfangen, was sozusagen die Idee validiert oder die Lösung aufzeigt. Und dann waren für uns Themen, die dabei helfen, das Erlebnis zu verbessern, waren dann Themen, die wir on top draufgepackt haben. Und ich muss ehrlich sagen, wir waren zum Beispiel auch relativ happy im Nachhinein, dass wir von den ganzen Prozessen wenig Erfahrung hatten. So hatten wir zumindest das Gefühl bei unserem Low-Tech-Produkt, das ist sicherlich in anderen Bereichen anders, aber wir hatten so die Möglichkeit, uns einem Problem und Thema ganz frei zu nähern und sie nicht auf Best Practices zurückgefallen. Also ein Beispiel ist da in der Regel, wenn man sowas wie einen Duschbrocken macht, auf einer großen Produktionsstraße, würde man Wachse hinzugeben. Also gibt so seifenfreie Waschstücke und die haben dann ganz viel Wachs drin. Das gibt dem Ganzen Stabilität und sorgt dafür, dass es auf der Produktionsstraße auch schneller läuft. Und wir haben überhaupt keinen Sinn darin gesehen, Wachse hinzuzufügen, weil es nicht dabei hilft, dass das Produkt irgendwie besser ist. Das ist einfach ein Füllstoff, der bei der Produktion hilft und dann auch ein bisschen Stabilität gibt. Wie gesagt, das umgehen wir einfach. Und ich glaube, wenn wir von Anfang an mit der Brille gestartet hätten, die so die Best Practice im Markt sind und wir das gewusst hätten, hätten wir sicherlich da Wachse reingepackt. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum unser Duschbrocken im Vergleich zu anderen wirklich schäumt, wirklich Spaß macht. Das heißt, manchmal ist da naiv zu sein auch ein Vorteil.
Ich wollte gerade fragen, ist der Mut zur Lücke beim Prototyp auch ganz, ganz wichtig, eurer Meinung nach?
Absolut.
Ja.
Ja.
Haken dran.
Haken dran. Aber habt ihr, Johannes, auch gerade beim Duschbrocken, um da nochmal kurz aufzugreifen, ihr habt jetzt 4 verschiedene Sorten im Sortiment, Geschmacksrichtung oder wie nennt ihr es? Genau. Habt ihr dann, du hast gesagt, Farbe, Duft und so kam dann erst später, habt ihr dann für jeden neuen Duft wirklich einen Prototypen gebaut oder war das dann eher durchs Kundenfeedback, hey, wir wollen jetzt Minze, wir wollen Zitronen und habt daraufhin dann neue Sorten auf den Markt gebracht?
Wir haben am Anfang ganz viel getestet. Wir hatten dann uns auf 5 oder 6 Düfte geeinigt und hatten dann, bevor wir auf den Markt gegangen sind, andere Leute gefragt, Freunde, Familie, andere Reisende, welche davon findet ihr am ansprechendsten? Und unser Ziel war es, breite Geschmäcker abzugreifen. Wir wollten was Herberes, wir wollten was Fruchtigeres und wir wollten was, was so ein bisschen mehr Unisex ist, wo ein Pärchen das auch, wo sich jeder das einfach gut vorstellen kann zu benutzen. Und so sind wir auf unsere ersten 3 Duschbrocken gekommen. Und wir machen immer wieder Sondereditionen, weil wir sagen, hey, also gerade im Sommer will man doch vielleicht auch mal was anderes benutzen als im Winter und das soll ja auch Spaß machen und nicht eintönig werden. Und so kam dann relativ schnell mit der Sommeredition Annette Limette einen Zitrusduft rein, wo wir ganz viel Feedback bekommen haben, dass Leute genau das noch vermissen in unserem Sortiment. Und dann hatten wir was haben wir dann gemacht? Wir haben gesagt, wir hatten dann schon 5 Sondereditionen und wir haben dann gesagt, Mensch, wir wollen nicht entscheiden, welche dieser 5 Extra-Düfte, die es immer nur für limitierte Zeit bei uns gibt, ins Sortiment kommen, sondern das sollt ihr entscheiden. Und wir haben dann Schaumkopfs Next Top-Brocken ins Leben gerufen. 1 Monat lang gab es alle Sondereditionen zu kaufen und durch den Kauf konnten die Kundinnen entscheiden, welcher Duschbrocken fest ins Sortiment kommen soll. Und so ist dann Toni Zitroni, unser gelber Zitrusduft, als 4. Edition dazugekommen.
Wie ist das bei euch, Katrin? Wie viel Zeit würdest du denn sagen, ist eigentlich vergangen, so seit, hey, Team formt sich, man hat eine Idee, bis man dann wirklich quasi physisch geworden ist und einen ersten Prototypen gebaut hat?
Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, welche Art von Prototyp du meinst. Also ich habe nämlich ja gerade, also das, was ich jetzt vorhin erzählt habe, war es jetzt eher der technische Prototyp. Wir haben auch zum Beispiel einen App-Mock-up gemacht und das, denke ich, ist was man, also das ist ja weniger Arbeit, sag ich mal so, beziehungsweise muss weniger Funktionalitäten haben, kann aber ganz gut, hat uns zum Beispiel auch viel dabei geholfen, zu schauen, was sind eigentlich die wichtigen Features, die wir auch am wichtigsten finden am Produkt und was muss dann auch der technische Prototyp überhaupt können. Also bei uns war es jetzt tatsächlich so, bei der technischen Seite, das ist jetzt schon eher ein längerer Prozess gewesen, einfach bedingt dadurch, dass wir erstmal nach dem ersten Prototyp gesagt haben, okay, wir machen das doch ganz anders. Dann mussten wir natürlich auch ganz andere Funktionalitäten drin haben in dem Prototyp. Und es war auch bei uns so, dass wir ganz lange das Startup neben dem Studium noch betrieben haben. Das heißt, es war dann immer so, ja, man schaut halt mal, dass man ein paar Stunden die Woche abzwackt, aber es ist gerade bei einer technischen Entwicklung, das haben wir jetzt auch sehr, sehr stark gemerkt, seit wir in Vollzeit sind, dass einfach die Fortschritte immens sind. Also man kann es überhaupt nicht vergleichen und gerade im technischen Bereich ist auch das Feedback, was meine Mitgründer dazu sagen, ist, dass einfach man braucht diesen Fokus. Und das ist das, was halt auch das Produkt dann viel, viel schneller nach vorne bringt. Wir hatten dann halt das Problem, dass der zweite Prototyp, den wir hatten, ist auf Basis von einem Mikrocontroller gewesen, der dann durch Chipmangel nicht mehr verfügbar war, beziehungsweise dann irgendwann so teuer nur noch verfügbar ist, dass wir gesagt haben, das ist halt für uns jetzt nicht drin, auch nur für das Pilotprojekt zu machen. Einfach allein dadurch, dass, ja, 27 Stück, okay, aber wenn halt jeder 100 Euro kostet, dann haben manche zwei Zähler, Warm- und Kaltwasser, und dann ist halt das Access-Budget auch weg. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen halt jetzt nochmal, bevor wir das rausgeben können, doch noch eine Iteration machen, was jetzt bei uns natürlich, also wir hätten schon gern früher angefangen mit dem Pilotprojekt, aber ja, man muss halt dann auch immer einfach flexibel sein.
Weil du gerade Microcontroller gesagt hast, also im Prinzip so diese kleinen Mini-Rechner, so ein Arduino oder Raspberry Pi ist, glaube ich, auch noch.
Genau, Raspberry Pi hatten wir nämlich ursprünglich und da mussten wir jetzt dann von Abstand nehmen.
Okay. Aber was ist denn das Ziel beim Prototyping dann bei euch gewesen? Also den ersten Prototypen dann entwickelt habt, was war da euer konkretes Ziel? Was habt ihr da genau gewusst, die und die Infos wollen wir damit erreichen oder das wollen wir als Feedback zurückbekommen?
Also bei dem allerersten war es tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach wissen, können wir Energie aus dem Wasser erzeugen, um dann den Prototyp zu betreiben. Mhm. Und da können wir sozusagen erfassen, wie viel Wasser durch die Dusche fließt. Und ja, das hat aber, also da haben wir dann schon währenddessen einfach gemerkt, dass es irgendwie keinen Sinn macht. Deswegen haben wir das auch es war nie ein richtig kompletter Prototyp tatsächlich. Und dann haben wir gesagt, okay, also was wir jetzt halt hauptsächlich wollen, ist sozusagen, wir müssen die Daten sammeln. Und das ist der Fokus von dem Prototyp. Das heißt, uns ist jetzt noch nicht so wichtig, sieht der halt mega gut aus oder funktioniert, also wir gehen auch davon aus, dass es jetzt passieren kann, wir senden die raus und dann wird jemand sagen, ja, der passt nicht auf meinen Wasserzähler. So, also wir haben schon jetzt auch versucht, das natürlich zu vermeiden, aber es wird einfach passieren und das ist auch dann okay. Und was wir jetzt zum Beispiel auch gesagt haben, ist, okay, wir machen uns jetzt keine Sorgen darum, wie energieintensiv ist das jetzt am Anfang, weil wir noch nicht genau wissen, wie viele Daten brauchen wir, wie oft müssen die übertragen werden, um das eben in Echtzeit zu monitoren. Deswegen haben wir jetzt gesagt, fürs erste Pilotprojekt ist es jetzt egal, wir bauen da jetzt keine Batterie ein, sondern wir machen das mit einer Stromversorgung. Das heißt, man muss es jetzt einfach noch an die Steckdose anschließen und man muss es jetzt auch über WLAN übertragen können und das ist jetzt auch egal, weil der Fokus erstmal auf diesen Daten liegt. Und dann das sind dann anderes, weitere Sachen, die man einfach nach und nach dann dazu entwickeln muss.
Ich finde es voll spannend, weil das total unterschiedliche Motive sind, warum ihr ins Prototyping gegangen seid. Ich glaube, bei euch, Johannes, wahrscheinlich habt ihr im Innersten schon gewusst, irgendwie wird man eine Seife schon produzieren müssen und ihr braucht diesen technischen Beweis nicht. Da ging es halt mehr darum, haben die Leute da draußen Bock drauf? Und bei euch, Katrin, stand halt, hey, wir müssen erstmal beweisen, dass das Ding technisch irgendwie umsetzbar ist. Wir brauchen auch erstmal diese Daten, um da was drauf modellieren zu können. Das finde ich total spannend. Du hast jetzt eben noch eine andere Art von Prototype angesprochen. Das ging so in die Richtung UX, App, Mockups. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen erzählen, was für Tools nutzt man dann so? Wie läuft dann so ein App-Testing ab?
Genau. Ja, ich denke, das geht auch eher in Richtung die Motivation, die Johannes eben genannt hat, dass man eben schaut, okay, was wollen auch Leute daran sehen? Und da haben wir auch ein bisschen versucht zu schauen, sozusagen, was sind auch die interessanten Aspekte an der App, die eben andere Leute auch sehen. Das heißt, wir hatten als erstes so einen Click-Dummy, den wir erstellt haben. Da konnte man dann einfach sozusagen das aufrufen über einen Link und konnte dann halt diese Klicks machen, die halt, also wir haben
vielleicht Click-Dummy, vielleicht kannst du es auch noch kurz erklären.
Genau, also sozusagen ein Mockup von der App, also keine App, die wirklich funktional ist oder mit Code hinterlegt ist, sondern man baut einfach nur verschiedene Bildschirme und kann die dann sozusagen verbinden. Das heißt, ich kann jetzt schon die Klicks durchführen, das ist aber gar nichts programmiert und auch vom Design und so, das ist alles sozusagen, also in Anführungsstrichen, so ganz billig über PowerPoint könnte man es auch machen.
Das heißt, ich überlege mir, wie so ein Screen aussieht und sagt dann, hey, wenn du hier draufklickst, dann sehe ich einfach das nächste Bild von einem erfundenen Screen.
Okay. Genau. Man bastelt einfach nur die Bilder, wie die aussehen würden, um dann zu sehen, okay, kann man gut durchklicken oder so, ist es halt logisch, wie der Aufbau der App ist und sind halt die Funktionalitäten, die da sind. Also das war das was wir als erstes überprüfen wollten, war sozusagen, ob die Funktionalitäten, die wir jetzt als für sinnvoll erachten, auch von anderen Leuten als sinnvoll erachtet werden. Das heißt, wir haben wir haben das rausgeschickt an ganz viele Leute, haben dann auch einfach so einen Fragebogen dazu erstellt und haben die einfach dann drauf antworten lassen. Und dann, je nachdem, was halt für Rückmeldungen kam, haben wir dann auch noch mit manchen nochmal genauer drüber gesprochen. Aber es war auf jeden Fall für uns, um ein bisschen zu schauen, was sind die wichtigsten Features der App oder was muss das Produkt auf jeden Fall können, damit wir da Kunden mit erreichen können.
Hey, Johannes, ich finde es bei euch auch spannend, mal zu erfahren. Du hast gesagt, ihr seid ja relativ schnell raus in der ersten Folge, schon, die wir aufgenommen hatten, schnell an den Markt und dann Feedback zu bekommen. Habt ihr euch da eine Deadline gesetzt von der Idee, okay, wir geben uns jetzt 3 Monate, bis der erste Prototyp Duschbrocken stehen muss?
Keine feste Deadline, aber für uns war klar, dass wir haben alles andere, was mit so einer Gründung einhergeht, haben wir hinten angestellt. Also wir haben uns am Anfang nicht wirklich damit beschäftigt, welche Unternehmensform wir sein wollen, sondern wir haben noch nicht gegründet, sondern einfach das Produkt entwickelt. Und erst mit der erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne haben wir dann den Gewerbeschein 1a ausgefüllt für die GbR. Wir haben uns nicht darauf konzentriert, jetzt einen eigenen Online-Shop zu bauen, sondern haben eine einfache Landingpage gebaut, wo man sich eben zu unserem E-Mail-Newsletter eintragen konnte und dann informiert wird, wenn wir mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, denn dadurch, da gibt es ja letzten Endes dann den Online-Shop schon, da können die Leute bezahlen, wir mussten kein Konto haben. Ich glaube auch doch, dass man die Crowdfunding-Kampagne live schalten kann. Deswegen mussten wir auch nochmal eine Woche die Crowdfunding-Kampagne verschieben. Aber wir haben versucht, überall, wo wir keine Zeit reinstecken müssen am Anfang, nach hinten zu schieben, bis wir diese erstmal festgestellt haben, dass wir da was machen können, was nicht scheiße ist. Mhm. Also, dass es wirklich funktioniert, das, was wir denken. Und dann ein Produkt zu machen, wo wir denken, das ist mega gut. Und dann die Validierung zu bekommen, um dann zu sehen, das macht für uns total Sinn, auch den nächsten Schritt zu gehen.
Ey Basti, ich finde es bei dir ganz spannend. Ich weiß ja, weil ich bei dir super spannend finde, ich weiß ja, dass du auch in einem Projekt ein paar Prototypen gebaut hast, ein paar sogar. Vielleicht willst du auch noch ein paar, zwei, drei Sätze dazu sagen.
Ja, danke Chris, dass es endlich mal wieder um mich geht.
Sehr gerne.
Podcast.
Nein, ich finde es wirklich spannend, weil es so krass unterschiedliche Prototypen auch sind, die ihr gebaut habt für euer Projekt.
Genau, bei mir geht es auch so ein bisschen in die Richtung so App-Entwicklung. Also wir entwickeln gerade ein Spiel für den Tatort, für die bekannteste Krimireihe Deutschlands. Und das war nämlich auch am Anfang voll die Frage. Also wir wussten, am Anfang haben wir eigentlich nur so Regeln definiert, wie könnte halt ein Spielerlebnis aussehen. Wir haben uns gar keine Gedanken über die Form einer späteren App oder wird es überhaupt eine App gemacht, sondern wir haben halt irgendwie so ein paar Regeln definiert. Hey, du sollst dich, wie sollen sich Spieler denn eigentlich fühlen? Was wollen wir für ein Gefühl erzeugen? Und dann war es auch so, okay, wir wollen jetzt einen Prototyp bauen. Es soll später eine App werden, aber wie können wir das jetzt testen, ohne quasi eine Zeile Code schreiben zu müssen? Und dann ist uns halt aufgefallen, ja, es soll so eine Art Escape Game werden, wo Leute durch die Stadt laufen, wo dann quasi, je nachdem, welchen Weg du gehst, du eine andere Story erfährst. Hey, das können wir alles über WhatsApp irgendwie machen. Also WhatsApp kann halt Bilder verschicken, kann Videos verschicken. Ich kann den Standort von TesterInnen halt über Live-Standort teilen irgendwie erfahren. Und dann haben wir halt wirklich diese ganzen Medien produziert, haben also Sprachnachrichten aufgenommen, haben Bilder gemacht und hatten dann so eine Medienlibrary mit irgendwie 170 Dateien, die SpielerInnen gebraucht haben, um diesen Fall zu knacken. Und dann haben wir wirklich einfach 20 Leute nach Stuttgart gekarrt, haben die auf den Marienplatz gestellt und haben denen halt ein Handy in die Hand gedrückt und da war halt nur WhatsApp drauf. Und die sind dann durch Stuttgart gerannt und wir saßen zu Hause, hatten so eine kleine Bluetooth-Box und haben dann geguckt, wo sind die denn gerade und welche Nachricht schickt jetzt quasi der vermeintliche Kommissar an die ran. Das war super aufwendig. Man nennt das Ganze auch Wizard of Oz Prototyping, also dass ich quasi einen Frontend habe, aber alles, was hinten dran später eine Software irgendwie lösen muss, das macht dann der Mensch. Gibt's ganz coole Beispiele irgendwie für. Und das hat super gut funktioniert. Die Leute fanden das geil, da durch die Stadt geschickt zu werden, diesen Fall zu knacken, mit Kommissaren zu schreiben. Und dann mal halt die nächste Challenge, die sich daraus ergab, wie kann man das jetzt automatisieren, weil ich nicht so Bock habe, jeden Tag Kommissar zu spielen und Sprachnachrichten rauszuschicken. Und dann haben wir quasi mit einem Startup zusammen die erste automatisierte Version. Und das war dann nur ein Kapitel quasi gebaut. Und da haben wir dann einen Monat später wieder Leute durch Stuttgart geschickt und diesmal mussten wir dann nicht mehr sitzen. Und das war dann irgendwie cool. Und jetzt gerade aktuell haben wir dann den fünften oder sechsten Prototyp schon. Jetzt haben wir den ganzen Fall automatisiert. Aber wir haben halt noch nicht die aufwendig produzierten Bilder und Videos, sondern es sind noch Comiczeichnungen. Und wenn das jetzt gut ankommt, dann werden quasi mit den Originalkommissaren aus dem Tatort werden die Sachen gedreht. Und das ist wirklich so Schritt für Schritt immer die nächste Schippe drauf. Es wird auch mit jeder Iteration teurer, aufwendiger. Aber dadurch, dass man weiß, hey, die letzte Version hat ganz gut funktioniert, ist einfach das Risiko, dass es jetzt floppt, nicht ganz so groß zumindest.
Ich finde, du hast eine super spannende Sache gesagt, die ich auch gern an euch nochmal weitergeben würde. Will das Gefühl, Prototypen und das Gefühl, ein Gefühl zu erzeugen, ist ja bei euch irgendwie das Gefühl, hey, ich habe Wasser gespart, geil. Bei euch das Gefühl, hey, ich bin sauber mit einem nachhaltigen Material. Also hat auch wirklich das Gefühl, was bei den Menschen zu erzeugen, eine ganz, ganz wesentliche Rolle bei euch im Prototyping gespielt. Johannes, vielleicht mit dir gestartet?
Ja, total. Also genau, wie vorhin schon gesagt, allein die Reaktion zu bekommen, du kannst so viel erzählen, wie du willst, wenn Leute etwas erfahren oder ansatzweise verstehen können, was man da erzählt und spüren können und damit interagieren können. Ich glaube, das ist für die Produktentwicklung und auch für die Produktfindung total, total hilfreich.
Aber war das bei euch, Katrin, auch was ganz bewusst erzielt werden soll oder jetzt gerade soll oder ist es eher ein Nebenprodukt, dass du halt denkst, ah cool, jetzt habe ich halt irgendwie 100 Liter Wasser gespart diesen Monat?
Es ist ja schon unser Produktziel sozusagen, aber es ist natürlich gut zu wissen, dass es auch ankommt bei unseren Pilothaushalten. Also wir hatten schon auch oder mein Eindruck ist so, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die waren auch alle so, ja, sie finden das Produkt mega cool und das passt so gut in die aktuelle Zeit und diese ganzen Sachen. Und das ist auch das Feedback, wo ich sage, okay, es ist nicht nur so, weil ich mir vorstelle, dass es jetzt Leute auch machen, weil die ihren Wasserverbrauch wirklich kennen wollen und weil sie auch eben weniger verbrauchen wollen, sondern das ist auch, es kommt auch so an. Mhm. Also es ist tatsächlich auch so, dass Leute sagen, ich möchte da einfach weniger verbrauchen, ich möchte das bewusster verbrauchen. Und ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Vielleicht eine Sache noch zum Thema Verpackung bei euch, bei Duschbrocken. Wie wesentlich oder zentral war denn da auch das Thema Nachhaltigkeit, dass wir so schnell wie möglich so einen nachhaltigen Prototyp wie möglich an den Start bringen?
Ja, also ich glaube, jetzt muss ich nochmal erklären, genau, mit der Verpackung.
Quasi habt ihr eine Verpackung, in der der Duschbrocken aktuell geliefert wird.
Mhm.
Wie habt ihr denn da angefangen? Also habt ihr den Duschbrocken an Freunde und Familie verteilt und einfach als Brocken gegeben? Oder gab es da auch schon Überlegungen oder eine sehr nachhaltige Verpackung zu beginnen? Oder einfach gesagt, komm, wir nehmen jetzt hier einfach den nächsten Karton, stecken da rein und probieren es aus?
Ja, also bei uns war immer das Ziel, so frugal wie möglich unterwegs zu sein. Also uns
frugal?
Ja, die Frugalisten unter uns, genau. Also mit so wenig wie möglich was rauszuholen. Mhm. Nicht unnötig viel Geld auszugeben, bevor man den Mehrwert dahinter sieht oder bis man merkt, dass es sich tatsächlich lohnt. Und für uns war das klar, der volle Fokus liegt auf die Entwicklung von unserem Hauptprodukt. Und alles andere können wir dann nach und nach machen. Was hat das bedeutet, wenn es um die Verpackung geht? Wir haben ganz normale Standardkartons gekauft und haben uns einen Stempel gekauft und haben dann auf jeden Stempel dein Duschbrocken ist da mit dem Logo draufgestempelt. Wir haben die Duschbrocken alle einzeln in Packpapier eingewickelt, mit einem Bindfaden zugebunden und dann die drei Farben mit Siegelwachs draufgesiegelt. In so eine Heißklebepistole gibt es so Siegelstangen und dann mit einem Siegelstempel drauf gemacht, damit man weiß, was sich da drin versteckt, weil wir kein aufwendiges Werkzeug erstellen wollten oder Klischeekosten für einen Druck von einer Verpackung ausgeben wollten, bevor wir nicht ein Feedback bekommen. Und ich finde es gerade am Anfang, gerade für die ersten Kundinnen, gerade wenn man sich beschäftigt, das ist ja eine Art und Weise der Verpackung, wo jeder sieht, das ist nicht maschinell, da steckt Liebe dahinter. Solange man sowas auch machen kann, ist es, glaube ich, total der Mehrwert. Und auch dann so wahrgenommen wird. Also viel persönlicher. Bei der Form des Duschbrockens haben wir es genauso gemacht. Bevor wir da 5.000 Euro ausgegeben haben, um eine Messingform zu CNC fräsen zu lassen, haben wir 20 Euro ausgegeben, um das mal auf einen 3D-Drucker machen zu lassen. Das hat dann auch super funktioniert, um für uns festzustellen, ob die Form funktioniert oder eben nicht funktioniert. Also es gibt inzwischen gerade für so diese Anfangszeit total günstige Möglichkeiten, Sachen einfach mal zu testen.
Ich finde, das ist voll das Spannende, eigentlich so ein Kernprinzip von Prototypen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, nämlich dieses, eigentlich geht es darum, mit möglichst kleinem Mitteleinsatz den möglichst großen Lerneffekt irgendwie zu erzeugen. Und genau, vielleicht reichen 20 Euro für irgendwie einen 3D-Drucker. Und an der Stelle würde ich gerne auch eine Buchempfehlung aussprechen. Das fand ich nämlich cool, Johannes, du hast in der letzten Folge hast du Rework empfohlen. Mhm. Ihr habt vermutlich auch Lean Startup von Eric Ries gelesen. Und ich finde, das ist wirklich eins dieser Bücher, die wirklich was mit mir gemacht haben und wo ich danach das Gefühl hatte, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen anders, nachdem ich das gelesen habe.
100% geht uns auch so. Also, und das ist ja letzten Endes auch das, was wir hier alle beschreiben. Es geht darum, ein MVP zu bauen, also ein Minimum Viable Product, so das erste Produkt, das so halbwegs funktioniert. Da wird ja auch oft gesagt, irgendwie dafür soll man sich sogar noch schämen, wenn man damit rausgeht. Also man soll nicht zu detailverliebt sein, um da gleich da zu sein und dann ganz iterativ, so schnell wie möglich Learnings, Feedback einzubauen, denn diese Flexibilität, die du am Anfang hast, die fällt dann irgendwann nach und nach, es ist dann nur noch schwer umsetzbar. Also wir haben das jetzt beim Duschbrocken, wenn wir gerade neue Farben testen, die Zyklen, bis das mal funktioniert. Also wir haben beispielsweise, wir bestellen immer so für 90 Tage, das bedeutet, wir haben einen Sicherheitsbestand von 45 Tagen, das heißt, nachdem wir eine Lieferung bekommen haben, haben wir erstmal für 135 Tage Duschbrocken für eine Sorte. Wenn wir jetzt die Farbe ändern möchten, dann sind es also auf jeden Fall schon mal 135 Tage, bis die Farbe des Duschbrockens beim nächsten Kunden ankommt und wir dann das Feedback einholen können. Wenn ich mir das vorstelle, wir haben in 135 Tagen stand das gesamte Duschbrockenrezept am Anfang. Also am Anfang schnell sein, iterativ vorgehen, Feedback schnell einarbeiten, ohne die Kosten zu hoch zu treiben, ist, glaube ich,
Ich glaube, das ist auch was, das haben wir jetzt schon öfters so angerissen, ne? Ich glaube, da ist eine große Gefahr darin, dass man eben zu lange so im stillen Kämmerchen vor sich her werkelt und halt das Gefühl hat, ey, bevor ich, entsteht ja am Anfang wirklich als Person hinter dieser Idee, bevor ich damit jetzt rausgehe, muss das irgendwie noch geiler werden, noch besser werden. Es könnte ja irgendwie peinlich sein. Da musste ich vorhin auch, Katrin, dran denken, als du über diese App-Testings gesprochen hast. Das war ja jetzt schon, man sagt ja, bei Prototypen unterscheidet man ja so ein bisschen zwischen so Low-Fidelity-Prototypen, also Prototypen mit einer sehr geringen Detailtreue, und High-Fidelity, also mit einer sehr hohen Detailtreue. Da ist jetzt so ein Mockup schon irgendwo so in der Mitte. Und ich glaube, das brauchst vielleicht gar nicht immer in einem ersten Schritt. Auch da aus einem Projekt, das haben wir für die Deutsche Bahn mal gemacht, da haben wir auch eine App entwickelt und wir haben erstmal mit einfachen Adding-Skizzen quasi auf weißem Papier gearbeitet. Ne? Und wir haben uns überlegt, naja, so ganz, ganz rudimentäre Wireframes, also wo könnte ein Button sein, wie müsste ein Menü aussehen? Und dann haben wir Leute über FaceTime angerufen, haben denen einfach Fotos von diesen Screens geschickt und haben gesagt, hey, jetzt öffne mal Foto mit Titel Bild 1. Das ist, die App öffnet sich. Was siehst du, was würdest du denn jetzt klicken und warum würdest du das klicken? Und haben sie gesagt, naja, ich würde jetzt hier auf diesen roten Knopf, wo das und das draufsteht, klicken, um einen bestimmten Task irgendwie auszuführen. Dann haben wir gesagt, okay, cool, wenn du darauf klickst, dann öffne jetzt mal das JPEG mit dem Titel so und so Bild 3. Und das war dann quasi der Screen, der sich später öffnen könnte, wenn man auf diesen Button klickt. Und das hat uns halt 0 Euro, vielleicht der Stift, den musste man kaufen, und irgendwie 15 Minuten Scribble-Arbeit irgendwie gekostet. Aber die Learnings waren halt immens. Ne? Wir haben halt gemerkt, hey, Leute checken überhaupt nicht, was diese App von ihnen möchte. Und ja, also finde ich irgendwie auch nochmal voll die wichtige Lesson zum Thema Prototyping.
Ich glaube, das ist auch was, was man auch gerade in einem technischen Bereich erstmal lernen muss. Mhm. Weil ich würde jetzt sagen, bei uns war es so, in dem Accelerator-Programm wurde uns eben gesagt, ja, macht einen Prototyp, egal wie. Und wenn ihr eine App oder irgendwas sowas macht, dann macht auf jeden Fall ein App-Mockup. Und jetzt ist es natürlich so, da also eben gerade die Leute, mit denen ich das Programm gemacht habe, sag ich mal, eher so die Techies sind und ich auch einen technischen Hintergrund hatte, war das dann eher so, ah ja, wir machen dann hier, da hat uns jemand das empfohlen, lasst uns so ein Mockup machen. Mhm. Und das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen so, da muss man dann auch mal erstmal rauskommen aus dieser, ich mache das jetzt auf eine technische Weise, sondern ich mache es jetzt auch mal wirklich richtig hingerotzt. Mhm. Und ich glaube, das ist was glaube ich, auch ein bisschen natürlich davon abhängt, was man für ein Produkt anbietet, aber was man auch einfach mal riskieren sollte. Mhm. Weil es ist oft, glaube ich, auch wirklich so, dass viele Leute dann denken, ha, es ist so, ich könnte jetzt einen Kunden verlieren sozusagen. Mhm. Aber im Endeffekt ist halt das, was man daraus lernt, viel mehr wert und bringt viel mehr als jetzt, wenn man wirklich einen verliert, dann ist es halt so.
Ich finde es gerade ganz spannend, dass wir ja eigentlich die erste Folge, da ging es um den Problem-Market-Fit oder wie man seine Zielgruppe findet, und wir reden jetzt über das Prototyping und die Produktentwicklung, und da sieht man mal, dass die Themen gar nicht getrennt voneinander, also auch wenn wir es jetzt in den Folgen getrennt haben, aber das eine ist ein nahtloser Prozess und zieht sich durch die Produktentwicklung durch, genauso wie man, wenn man schon Zielgruppen am Anfang anspricht, um rauszufinden, wer passt da, was ist mein Problem, was ist meine Lösung, vielleicht schon die ersten Schritte im Prototyping macht. Mhm. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das hintereinander gelagerte Prozesse sind, die abgeschlossen sind, sondern die starten gleichzeitig und
ziehen sich auch gemeinsam durch.
Genau.
Und ich würde auch sagen, also aus unserer Erfahrung, wir haben ja auch ein Startup, das ist im Lebensmittelbereich und haben da auch eine Crowdfunding gemacht und eine Hanfmilch zum Beispiel auf den Markt gebracht. Ein Hanftrink, muss man ja sagen. Mhm. Und da würde ich, so habe ich es bei euch rausgehört, dass echt Perfektionismus eine extreme Bremse ist. Wenn man da wirklich so viel durchdenkt, was Basti vorhin auch kurz angerissen hat, sondern wirklich auch vielleicht der Geschmack, der sicher nicht perfekt war bei uns zum Beispiel auch, oder wahrscheinlich auch bei euch jetzt, wie du, Katrin, beschrieben hast, wie der Prototyp aussieht, oder du auch, Johannes, was er für eine Form er hatte, eine ganz andere als am Ende, aber auch mal abzutesten, ist es denn überhaupt etwas, wo es einen Markt für gibt, auch wieder da Zielgruppe, ne? Prototyp-Zielgruppe in einem, und ich denke, das ist echt elementar, dass man da wirklich schnell fail fast, hast du ja in der ersten Folge gesagt, dass man da auch wirklich schnell ändert und Anpassungen machen kann.
Das haben wir tatsächlich auch so nochmal als Verbindung gemacht bei unserem App-Mockup. Als wir da Umfragen rumgeschickt haben, haben wir da auch nicht selektiert, an wen schicken wir das, sondern haben wir gesagt, möglichst viele Leute sollen die Umfrage ausfüllen, damit wir ein möglichst breites Bild bekommen. Und dann sieht man auch zum Beispiel, ja, manche Leute, die sagen, ja, okay, ich will das überhaupt nicht über eine App sehen, ich will das und das und das alles nicht. Das sind auch wahrscheinlich gar nicht Leute, die wir als Zielgruppe ansprechen wollen. Und das ist dann auch wieder was, wo man sagen muss, okay, aber dieses Feedback kann mir vielleicht auf die eine oder andere Weise trotzdem helfen. Einfach weil die zum Beispiel sagen, ja, es ist unintuitiv, dass ich jetzt von hier nach da klicken muss. Und da muss man, also ich glaube, das muss man schon auch zusammengehörig betrachten, genau wie Johannes gesagt hat. Aber es gibt eben auch Sachen, die man lernen kann von Leuten, die auch nicht in der Zielgruppe sind.
Hey, ich finde, wir haben gerade ganz, ganz viel gelernt zum Thema Prototyping.
Absolut.
Und greife jetzt nochmal das von Johannes auf, nämlich dieses, irgendwie läuft alles auch ein bisschen parallel, ne? Und ich finde, so Programme oder Booklets oder die suggerieren immer so eine Linearität, die es vielleicht dann in der Praxis gar nicht so gibt. Das höre ich zumindest bei euch raus. Und ich glaube auch, während man am Prototype oder am Prototyp arbeitet, sind natürlich weiterhin Themen wie, wie baue ich mir dann langsam eine Fanbase auf, eine Kundenbase, wie finde ich den Markt? Mhm. Und darum geht es in der nächsten Folge.
Oh. Ganz genau. Wow. Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Prototyping wissen wollt, ihr wisst in den Shownotes, dann schaut mal bei ASAP.bw auf der Website vorbei, denn da gibt es ganz viele Infos. Oder ihr wisst auch, meldet euch bei der Academic an. Das ist die digitale Lernplattform von ASAP.bw.
Academy meinst du?
Academy, Entschuldigung, Menschenskinder. Denn da gibt es nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufs Playbook, Basti. Und in dem Sinne würde ich sagen...
Bis zum nächsten Mal. Wir bedanken uns bei Johannes und bei Katrin.
Vielen Dank,
dass ihr heute auch wieder aus dem Nähkästchen geplaudert habt.
Euch vielen Dank.
Es war wie immer eine Freude.
Bis zum nächsten Mal.
Zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.